Reptilien-Auffangstation München, der Podcast. Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei Wissen schützt Tiere, dem Podcast der Auffangstation für Reptilien in München. Ich bin Manuela Bauer, euer Host der heutigen Podcast-Folge. Dreh- und Angelpunkt der Auffangstation ist die Aufnahme und Versorgung von konfiszierten, herrenlosen oder ungewollten Exoten. Gibt es einen Auftrag vom Veterinäramt, werden die beschlagnahmten Tiere von den ausgebildeten Fachtierärzten oder Tierpflegern der Auffangstation abgeholt und transportiert, was nicht immer ungefährlich ist. Wie aber soll sich eine Privatperson richtig verhalten, wenn sie auf ein ausgebüxtes oder ausgesetztes Tier trifft? Darüber spreche ich heute mit Dr. Markus Bauer, dem Leiter der Reptilienauffangstation in München. Hallo Markus.
Einen wunderschönen guten Tag.
Markus, ihr habt, glaube ich, so, naja, Pi mal Daumen, 500 bis 800 Tiere pro Jahr, die ihr aufnehmt. Und da sind ja etliche Fundtiere auch dabei, die irgendwo im Wald oder im See ausgesetzt werden oder an einer Raststätte einfach zurückgelassen werden. Und auch verletzte Wildtiere landen bei euch oder blinde Passagiere. Habt ihr denn so blinde Passagiere? Die sind, glaube ich, eher etwas selten. Gab es denn im Laufe der Zeit interessante Fälle?
Ja, wir haben immer wieder blinde Passagiere, die zum Beispiel beim Campingurlaub im Schlafsack gefunden werden oder in der Schmutzwäsche oder so.
Was ist da so dabei?
Das sind ganz häufig europäische Skorpionchen, also völlig harmlose kleine Skorpione, die es schon in Italien gibt, also in Südtirol eigentlich schon. Und dann sind es immer wieder kleine junge Eidechsen oder junge Geckos, die sich in irgendwelche Koffer verirren. Einmal hatten wir einen Rindenskorpion, der war wirklich gefährlich.
Wo kommt der her?
Aus Mexiko. Der Finder quasi hat ihn in seinem Schlafzimmer entdeckt und ist auch prompt von dem Tier gestochen worden, musste dann ärztlich behandelt werden. Ist aber gut gegangen. Also sowas haben wir immer wieder. Wir hatten aber auch schon im Motorblock von einem Auto von Urlaubern mal eine Äskulapnatter oder man kriegt immer wieder aus Gartencentern Tiere, die mit Pflanzenlieferungen gekommen sind.
Spinnen?
Meistens sind es eher kleine Echsen, aber Spinnen haben wir auch schon den einen oder anderen aufgeregten Anruf gehabt. Meistens waren es dann aber ganz normale Winkelspinnen, die hier vorkommen. Solche Dinge hatten wir immer wieder. Einmal hatten wir in einer Kieslieferung eine Wechselkröte, die war ganz nett. Und was war denn noch alles Spannendes? Laubfrösche in Salatbowls, also die, die man im Supermarkt kaufen kann, weil das... Doch, das Gemüse wird ja gewaschen und dann verpackt und wenn da so ein Fröschchen dran sitzt und nicht weghüpft, dann rutscht er da halt mit rein. Das kommt schon vor.
Weil das maschinell passiert?
Das kann auch händisch passieren. Ne? Okay. Wenn der einfach sich wegduckt, dann sieht man den nicht und wenn man dann die Dose aufmacht, dann guckt einen der Froschkönig an. Also das kann durchaus passieren. Wenn wir jetzt über blinde Passagiere reden, da ist nichts sonderlich Aufregendes mit dabei, aber weil du eben die ausgesetzten Tiere angesprochen hast, die muss man von Fundtieren schon differenzieren. Ausgesetztes Tier, da steckt immer eine Straftat dahinter. Und beim Fundtier ist jetzt eher so eine Spitzfindigkeit, weiß man es nicht, ob es ausgesetzt worden ist, aber die meisten sind sicherlich irgendwo ausgebüxt. Da hatten wir also auch schon spannende Fälle, einmal eine Vogelspinne im englischen Garten, immer wieder mal kleinere, harmlose Schlänglein. Kann mich noch erinnern an eine Wohnung in Schwabing, da war eine Kornnatter, ein Jungtier in der Waschmaschine und wollte da nicht mehr rauskommen. Also solche Dinge hatten wir immer wieder und das meiste sind aber Tiere, die wirklich Passanten irgendwo beim Spazierengehen finden, von der abgehauenen Landschildkröte über die Wasserschildkröten bis zum Beispiel nach den Überflutungen vor 2 Jahren eben auch mal eine Schnappschildkröte oder so. Mhm.
Ich habe nur mal eine trächtige Kakerlake aus Afrika mitgebracht im Koffer, das war...
Ja, Volltreffer.
Volltreffer. Ich habe es aber wirklich geschafft, die selber wieder loszuwerden, weil Kammerjäger ist ja wahnsinnig teuer, ne?
Ja, und in einem normalen Wohnumfeld ja auch schwer zu gestalten, glaube ich.
Die hättet ihr nicht genommen, oder, wenn ich die euch gebracht hätte?
Wir hätten die auch genommen, aber wir hätten sie nicht lieb gehabt, sagen wir es mal so.
Oh, okay. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, naja, du sagst, das war ein harmloses Skorpion, aber einmal war auch ein giftiger Skorpion dabei. Das kann ich als Laie ja nicht so unterscheiden. Und ich traue mich nicht selbst, den einzufangen. Rufe ich dann bei euch an oder bei der Feuerwehr?
Beides ist ein guter Plan. Also die Feuerwehr ist da nicht mehr ganz so kooperationsfreudig wie früher, zumindest die Freiwilligen nicht. Die lehnen das auch ab und zu mal ab. Die Berufsfeuerwehr München kommt und fängt die Tiere ein. Grundsätzlich, wenn ich so ein Tier bei mir entdecke, macht es immer Sinn, nicht den Helden zu geben, sondern Hilfe zu rufen. Und dafür haben wir ja auch unser 24/7, 365 Tage im Jahr Notruftelefon.
Mhm. Wie ist denn die Nummer? Hast du die gerade?
Ja, 0177 321 3154.
Gut, werde ich mir notieren.
Wunderbar. Also häufig sind wir dann halt auch in der Bredouille, dass wir nicht jetzt 5-mal am Tag quer durch München fahren können oder gar mal eben schnell nach Niederbayern wegen einem Gecko-Baby. Da muss man sich dann anderweitig noch Hilfe suchen, um das Tier eingefangen zu kriegen. Wir nehmen es dann primär auf. Das klappt auch in der Regel ganz gut, eben weil man die Feuerwehr mit dazu holt oder man von uns dann auch erklärt kriegt, wie man jetzt so ein Skorpionchen sicher einfangen kann. Das funktioniert nach dem guten alten Hausmann-Trick. Sitzt irgendwo eine dicke Spinne, Glas drüber, Bierdeckel drunter oder ein Blatt Papier umdrehen und fertig. Mhm. Und das funktioniert dann in der Regel auch ganz gut.
Also da fällt mir gerade die Winkelspinne ein, die ich bei mir mal hatte. Da hat kein Glas mehr gereicht. Die war riesig.
Da musste hat schon die in der Nachbarschaft von Gund Remmingen gewohnt?
Nein.
Ich meine, das ist wirklich ein Thema, das wir ja auch
was
bei
war
den
da?
Heimischen...
Ich,
bei Gund mir Remmingen war ein Kernkraftwerk.
Ach so, das war... Okay.
Nein, aber wir haben gerade die Winkelspinnen können schon relativ beeindruckend werden. Oder auch diese durch die Medien geprügelte Nosferatu-Spinne, die jetzt ja nur wirklich nichts Besonderes ist. Das ist im Grunde eine Winkelspinne aus Italien, die mittlerweile bei uns in Deutschland auch vorkommt. Und der hat man wunder was alles angedichtet und da riesen Panik gemacht. Alles kein Problem. Und selbst wenn man jetzt zum Beispiel im Supermarkt werden immer wieder mal im Gemüse, vor allem in Bananen.
Die berühmte Bananenspinne.
Genau, und die Kombi-Lieferung irgendwo aus den Subtropen, Tropen, Banane und Spinne ist immer gleich Blaulicht und Drama, Abgrund, Leiche. In der Regel sind es ganz normale Winkelspinnen, manchmal sind es Riesenkrabbenspinnen, die völlig harmlos sind und auch gar nicht so riesig. Also die können zumindest so, wie wir sie meistens kriegen, mit einer Winkelspinne nicht mithalten. Und wir hatten also in über 30 Jahren, ich glaube, 2 echte Bananenspinnen, also die wirklich für den Menschen gefährlich sein können. Und beide kamen sterbend an, weil Bananen ja auf der Schiffsüberfahrt in diesen
Kühlraum wahrscheinlich.
Kühlcontainern, ne? Reifen und da auch noch mit irgendwas begast werden, damit dieser Reifungsprozess gezielt abläuft. Und das erträgt die beste Spinne nicht und deswegen sind die eigentlich fast immer tot oder sterbend, wenn die hier ankommen. Aber ich meine, ich verstehe natürlich schon, dass da so ein Supermarktbetreiber dann eventuell auch vorsichtig ist, ganz klar. Und wenn das dann Kreise zieht und die Gemeinde oder die Stadtverwaltung involviert ist, die müssen natürlich in irgendeiner Form irgendwas tun. Und deswegen artet das manchmal aus und am Schluss ist eine Kellerspinne, die da
irgendwo. Aber mich kostet das nichts, oder, wenn ich da
nein.
Jetzt die Feuerwehr alarmiere?
Nein, Fundtiere sind ja grundsätzlich nicht in deiner Obhut. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Katze auf deinem Gartengrundstück feststellst, die du damit quasi findest und du würdest die füttern, dann hättest du sie in Obhut genommen, dann würde es dich was kosten, wenn irgendwas ist mit dem Tier. Aber wenn du ein Tier findest und dich einfach darum kümmerst, dass das eingefangen untergebracht wird, das kostet nichts. Das kostet auch bei uns nichts, weil wir gesagt haben, das ist einfach Service für die Gesellschaft, dass wir uns darum kümmern. Das gilt auch für die verletzten Ringelnattern und Erdkröten und angefahrenen Frösche und so, die wir jedes Frühjahr kriegen und die wir, wenn es geht, behandeln, auch mal operieren und dann wieder auswildern. Das kostet auch nichts.
Ja, ich wollte gerade sagen, also man sollte aber dann unterscheiden, also je nach Tierart sozusagen, weil wenn ich jetzt einen verletzten Fuchs sehe zum Beispiel, dann rufe ich ja nicht euch an, sondern gibt es auch noch diese Tiernotrufhilfe, glaube ich.
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es ist auch schön, dass du es ansprichst, weil die Leute rufen halt im Grunde alle Nummern durch, die sie irgendwo im Internet finden. Und wir haben im Notdienst ganz oft aus dem Nest gefallene Vögel. Und einmal hatte ich einen Marder unter einem Auto, Jungfüchse hatten wir schon, die können wir nicht abdecken und dafür gibt es einfach Spezialisten.
Wo bringt ihr die dann hin?
Wir haben ja Gott sei Dank eine sehr, sehr gute Kooperation mit dem Tierschutzverein. Das Tierheim München hat eine wirklich sehr, sehr gute Wildtierstation, macht es ganz toll. Dann gibt es die Wildtierhilfe Bayern, es gibt den Wildtierwaisenschutz, es gibt die Eichhörnchenhilfe. Da gibt es also durchaus
Igelhilfe.
Genau, viele spezialisierte Menschen, die das auch, das muss man ganz offen sagen, viel besser können als wir. Und weil Schuster bleibt bei deinem Leisten, ne? Also da, das ist einfach klar, da kann nicht jeder alles machen. Das Einzige, wo wir wieder ins Spiel kommen, sind invasive Arten, wie jetzt der Waschbär zum Beispiel.
Die habt ihr gerade welche?
Nee, wir haben gerade keine. Okay. 2025 war für uns ein waschbärfreies Jahr, warum auch immer. Aber so im Schnitt haben wir 10 bis 15 Waschbären pro Jahr.
Was ist noch invasiv? Diese Nattern, ne? Oder?
Ja, aber die findet man in der Regel ja nicht. Du meinst die Kettennatter und ihre Verwandten. Es gäbe zum Beispiel die Nilgans, die invasiv ist, die Wollhandkrabbe, die invasiv ist. Die kommt auch oft als Findling.
Aber Gänse übernehmt ihr nicht?
Nee, Gänse übernehmen wir nicht, aber die würden eben auch noch ins Gewicht fallen. Der Mundjack zum Beispiel. Wir hatten mal einen gefundenen zahmen Marderhund. Das ist ja ein Wildhund, der in Asien und in der ehemaligen UdSSR viel gezüchtet wird, um daraus diese Fellbesätze zu machen, also diese Mützen. Bommel an Mützen und die Fellkrägen. Und die haben es geschafft, sich nach Mitteleuropa auszubreiten und sind deswegen als invasiv anzusprechen. Und natürlich die Rotwangen-Schmuckschildkröte ist das Paradebeispiel für eine invasive Art, für die wir dann auch zuständig sind.
Aber ich glaube, am meisten, also oder am häufigsten werden so Land- und Wasserschildkröten auch gefunden, ne?
Ja, ja, also definitiv.
Die soll man nicht ins Tierheim, sondern direkt zu euch bringen.
Genau, da ruft man bei uns auf der Notrufnummer an. Wenn man sie hat einfangen können. Es nützt natürlich nichts, wenn jemand uns sagt, im Westpark, irgendwo in der Tiefe des großen Sees, sitzt eine Schmuckschildkröte, das wissen wir. Aber wenn wir können die so wenig fangen wie der Mensch, der sie beobachtet, sondern es macht erst Sinn, wenn man das Tier hat sichern können. Das, also gerade bei Schildkröten ist es ja nur wirklich gefahrlos möglich. Vielleicht nicht zwingend bei einer Schnappschildkröte, es könnte schon mal einen Satz blauer Finger geben, aber in der Regel klären wir das ja ab. Das ist auch Teil unseres Jobs, dass wir eben den Leuten sagen, was sie da gefunden haben und wie sie am besten damit umgehen sollen.
Wie sieht es denn rein rechtlich aus? Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine harmlose Schildkröte finde und dann denke ich mir, ich habe ja einen Garten, vielleicht kann die da bei mir wohnen. Ist es dann Diebstahl, wenn ich da
ja,
nicht so eine...
Ja, ist definitiv Diebstahl. Und wenn ich schon Schildkröten habe, auch Naivität in höchster Potenz. Also
weil ich mir Krankheiten reinholen kann, oder?
Genau, grundsätzlich ist es so, ein Tier, das seinem Besitzer davonläuft, hat einen Eigentümer. Und nur weil ich es gerade in Händen halte, bleibt er trotzdem Eigentümer. Und dieser Eigentümer hat für 6 Monate das Recht, sein Tier zurückzufordern. Das heißt, wenn ich so ein Tier finde, muss ich es wie eine verlorene Geldbörse oder ein verlorenes Schmuckstück im Grunde in die Verwahrung der Gemeinde geben. Jetzt ist das Fundbüro halt nicht ausgestattet für einen entflogenen Kanarienvogel, einen Kakadu und eine Schildkröte. Und deswegen gibt es da eigentlich einen ganz klaren Ablaufplan. Ich finde so ein Tier, ich rufe erst die Polizei an, nicht damit die kommt und das Tier fängt, sondern damit sie Bescheid weiß. Es ist ein herrenloses Tier oder ein Tier ohne Begleitung aufgefunden worden. Dann ruft man bei uns an und wir übernehmen dann letzten Endes den Papierkrieg. Da muss eine Fundtiermeldung gemacht werden bei der zuständigen Gemeinde. Dann muss das Tier verwahrt werden und da gibt es jetzt gerade in Bayern ein bisschen Probleme, weil vor gefühlt 100 Jahren gab es mal einen Erlass des Innenministeriums, dass ein Tierhalter, der nach 28 Tagen sein Tier nicht gesucht hat, offensichtlich kein Interesse dran hat. Und
das zählt noch jetzt? Ist
nee, noch, eben nicht. Nee, und eben daraus nicht, okay. Wurde abgeleitet, dass man auch nur 28 Tage für die Verwahrung des Tiers zahlen muss. Aber rechtlich nach dem BGB sind 6 Monate. Und für uns ist das also bei fast jedem Fundtier ewiges Rumgestreite und Rumdiskutieren, was gilt jetzt? Wir rechnen 6 Monate ab, weil es unser Recht ist. Und wenn das Tier natürlich abgeholt wird, rechnen wir nicht mehr ab. Also nicht denken, wir zocken da Kohle ab für nichts. Und dann weiß quasi das Fundamt, wenn die Frau Müller oder der Herr Meier oder der Herr Huber seine Schildkröte sucht und bei der Gemeinde anfragt, das Tier ist in München. Und wenn dann ein Besitzer sich meldet und sein Tier sucht, dann muss der natürlich wie bei einer Geldbörse auch schon in irgendeiner Form nachweisen können, dass es sein Tier ist. Ne? Man könnte sich ja sonst illegal bereichern. Das geht häufig über ein Foto und fast jeder hat ein Foto von seiner Schildkröte. Oder über die Papiere, die man zu artgeschützten Tieren hat. Und dann kann man das Tier bei uns abholen, muss dann auch die Rechnung bezahlen und kann sein Tier wieder mitnehmen. Aber wir hatten da auch schon Fälle, das war mal ein Äffchen. Also so ein kleines, kleines Weißbüscheläffchen. Ach so, okay. Das ist gefunden worden, kam zu uns und dann hat sich die Besitzerin gemeldet und als sie gehört hat, dass da eine Rechnung kommt, hat sie gesagt, nö, ist gar nicht mein Affe, der trinkt keinen Cappuccino. Es gab dann im Nachgang ein Riesengezeter. Am Schluss ist die Dame mit ihrem Affen nach Polen abgehauen. Und ja, wir sind halt auf der Rechnung sitzen geblieben. Es läuft aber auch eine Strafanzeige wegen Tierquälerei.
Ich wollte jetzt gerade noch mal auf die illegalen Tiere kommen. Werden die denn überhaupt abgeholt? Wird dann genau nachgefragt oder geht es wirklich nur um die Bezahlung dieser Verwahrungszeit?
Du weißt, was ich meine? Ja, ich meine, wir sind natürlich nicht der Büttel des Staates. Mhm. Ein Tier muss auch nicht zwingend illegal sein, wenn es keine Papiere hat. Mhm. Als zum Beispiel, die griechische Landschildkröte ist ja unser Hauptfindling, sage ich jetzt mal ganz frech. Die haben natürlich ihre Dokumente nicht dabei. Die wenigsten Tiere haben einen Mikrochip drin. Sondern sind, wenn überhaupt, fotodokumentiert. Mhm. Und das hat die natürlich nicht mit dabei. Das heißt, jede geschützte Schildkröte, um bei Schildkröten zu bleiben, die bei uns als Fundtier reinkommt, ist erstmal als illegal zu betrachten. Das heißt aber nicht, dass sie das dann faktisch auch ist, sondern es gibt ja auch Altbestände, zum Beispiel als in den 80er Jahren, die unter Schutzstellung kam, musste man seinen Tierbestand anmelden und wenn das Tier nur angemeldet ist, ist es trotzdem legal. Es würde nur illegal, wenn es der Besitzer abgibt, weil das ist eben ohne Papiere nicht erlaubt. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber für uns sind die Tiere grundsätzlich illegal und wenn sie nicht abgeholt werden, bleiben sie das auch und deswegen ist es relativ aufwendig und wirklich ein Behördenmarathon, wenn dann so ein Tier bei uns im Bestand bleibt und wir es vermitteln wollen, dass wir das auf einem legalen Weg tun, ohne auch dem neuen Halter oder der neuen Halterin da Steine in den Weg zu legen. Das läuft dann über behördliche Duldungen und über ein Papier, das wir gemeinsam mit der unteren Naturschutzbehörde erstellt haben, mit dem angenommen, du würdest jetzt in einem anderen Landkreis wohnen, du dann zu deinem Landratsamt gehst, sagst, ich würde gern dieses und dieses Tier übernehmen, dann kann die Naturschutzbehörde das erlauben, kann auch Rahmenbedingungen festlegen und erst wenn dieses Behörden-Okay vorliegt, geben wir es dann mit einem Vertrag ab. Aber Abgeben von Fundtieren ist auch ganz spannend, weil theoretisch darf ich das Tier auch schon vor Ablauf dieser 6 Monate vermitteln, muss dann aber dem Übernehmer auch sagen, wenn ein Besitzer sich meldet, musst du es zurückgeben.
Ich wollte auch gerade fragen, wenn ich jetzt als Privatperson sage, okay, ich kann jetzt diese Schildkröte, die ich gefunden habe, eigentlich 6 Monate versorgen bei mir. Ich melde es ganz offiziell jetzt als Fundtier und kann ich das dann selber 6 Monate versorgen und dann eben, wenn sich jemand meldet, dann wieder abgeben oder kann es dann behalten?
Das ist grundsätzlich denkbar, Betonung liegt auf denkbar, weil in der Regel hast du ja gar nicht die Ausstattung, wenn das Tier verletzt ist, wenn es nicht gut beieinander ist. Hast ein Problem, wenn es die Haltungsbedingungen nicht vorfindet, die man braucht. Also zu sagen, ich habe jetzt ein Balkönchen, da setze ich die Schildkröte drauf und freue mich 6 Monate dran und dann behalte ich die. Also offiziell muss alles, was gefunden wird, der Gemeinde übergeben werden. Und Auftraggeber von uns ist auch nicht der Finder, sondern die Gemeinde. Und da würde ich also schon vorwarnen, dass man sich die einfach unter den Nagel reißt und sie dann irgendwie versucht lieb zu haben und wir alle wissen, zu viel Liebe kann manchmal tödlich sein oder Schäden machen und deswegen finde ich, gehören die genauso wie ein gefundener Hund
abgegeben.
Abgegeben, damit auch ein Besitzer, der sein Tier sucht, eine reale Chance hat. Weil ganz ehrlich, man rennt ja nicht durchs Viertel und fragt, ob da irgendwo eine Schildkröte im Hinterhof sitzt, wenn man sein Tier sucht, sondern man geht in der Regel in ein Tierheim oder in eine Auffangstation oder fragt bei der Gemeinde nach. Und das ist eigentlich der legale Weg.
Jetzt hast du vorher den Fall erwähnt von dem kleinen Äffchen, wo die Besitzerin sagte, nein, das ist doch nicht meiner, weil da anscheinend doch Kosten zusammengekommen sind, die sie nicht bezahlen konnte oder wollte, was auch immer. Ja. Welche Summen kommen denn da zusammen und wird das immer von den Kommunen bezahlt? Ich glaube, ihr habt da öfter Probleme auch, oder?
Ja, da hat man durchaus immer wieder Probleme. Es hängt so ein bisschen von Landkreisen und Gemeinden ab. Also da möchte ich jetzt hier mal die Stadt München wirklich als ganz, ganz tolles, lobendes Beispiel auch mal in den Raum stellen. Da gab es nie Gezicke. Das ist immer, läuft es zu aller Zufriedenheit. Aber es gibt schon auch, sagen wir mal, Fundortgemeinden, ich sage jetzt nur Olching und Schnappschildkröte, die sich da anstellen wie die Kuh beim Eierlegen. Da können auch mal hohe Summen zusammenlaufen, wenn zum Beispiel so ein Tier verletzt kommt. Da kannst du ja nicht 6 Monate warten, bis du behandelst. So ein Tier geht oft, wenn es nachts gefunden wird, noch in derselben Nacht in OP. Na, wenn du so eine Schildkröte hast, die irgendwo in das Auto gekommen ist und geplatzt ist wie eine Wassermelone, da kannst du nicht warten, da musst du sofort tätig werden. Das gibt dann eine Narkose. Wir müssen nach Gebührenordnung auch dann einen Notdienstzuschlag berechnen. Du musst die OP bezahlen. Da kann schon mal viel zusammenlaufen, aber in der Regel ist es ja Routine. Die Tiere kommen in die Quarantäne, sie kriegen die Standarduntersuchungen, ohne die kommen sie bei uns nun mal nicht rein. Und dann kommen die Verwahrkosten pro Tag dazu, das war's dann aber auch.
Was ist denn da bei dieser Schnappschildkröte, glaube ich? Was ist da so, was kommt da als Summe so zusammen, so Pi mal Daumen?
Auch da können, weil es ja ein Gefahrtier ist. Ein Gefahrtier wird mit einem ganz anderen Tagessatz natürlich berechnet als jetzt ein Landschildkrötchen, weil es da einfach andere Vorschriften gibt. Ich muss die anders halten, ich muss sie anders betreuen. Für jeden Handgriff muss im Grunde ein zweiter Tierpfleger irgendwo greifbar sein und so fort. Deswegen sind die teurer. Und das waren damals für 6 Monate, glaube ich, an die 1.200 bis 1.500 Euro. Schlag mich tot, ich kann es ja nicht mehr genau sagen. Und Olching hat eben gesagt, nö, Ellerbätsch, wir zahlen nur 28 Tage. Sie haben aber ihre Schnappschildkröte nach den 28 Tagen auch nicht abgeholt. Die wohnt immer noch bei uns. Und deswegen werden wir das jetzt gerichtlich klären.
Aha. Habt ihr da so eine Art Rechtsschutzversicherung auch?
Ja, klar, die brauchst du. Wir sind ja im Grunde nichts anderes als ein kleiner Mittelstandsbetrieb und wenn du da eben Kunden hast, die Musik bestellen, sie aber nicht bezahlen, brauchst du natürlich auch einen Rechtsanwalt und du brauchst eine Rechtsschutzversicherung, damit du solche Dinge durchfechten kannst, ist ganz klar.
Kannst du ja schlicht der Gemeinde da mit im Karton vor die Tür setzen. Ne?
Du wirst lachen, ich habe mir das überlegt, so wütend war ich, aber dann hätte ich eine Straftat begangen, indem ich ein gefährliches Tier aussetze. Mhm. Ich hätte also einen Termin machen müssen, am besten beim Bürgermeister, hätte ankündigen müssen, ich bringe das Tier mit und die Bildzeitung. Und dann hätte ich das machen können. Aber noch reicht es mir, mich mit den Herrschaften vor Gericht zu treffen.
Kostet natürlich auch immer alles Zeit.
Es kostet Zeit und es kostet unendlich viel Nerven. Und es kostet dich natürlich als Gemeinde oder als Landkreis auch Renommee. Und ich sage jetzt mal, wenn ich heute bei einem Handwerker eine Dienstleistung in Anspruch nehme und danach sage, ich zahle dir aber nur einen Teil der Rechnung, muss ich auch nicht erwarten, dass der, selbst wenn ich in einer Notlage bin, wiederkommt. Und deswegen gibt es eben in meinem Kopf eine, wenn auch kleine, aber immerhin tief eingebrannte Blacklist, wo ich dann auch mitten in der Nacht sage, tut mir leid, weil ich bin nicht verpflichtet, die aufzunehmen.
Ach, das bist du nicht?
Nein. Wir wären nur verpflichtet und das ist ein Problem, das für Fundtierverwahrung auch relevant ist. Dass viele Tierschutzvereine haben. Die haben einen Vertrag mit Gemeinden geschlossen, wo dann pro Einwohner meistens Centbetrag, wenn sie einen Euro kriegen pro Einwohner im Jahr, ist viel. eben feste Zahlungen im Jahr kriegen und dafür alle Fundtiere aufnehmen müssen. Und da muss man sehr genau gucken, was in so einem Vertrag drin steht, weil häufig sind die alt und da steht eben drin, alle aufgefundenen Tiere. Das heißt, wenn du morgen einen Elefanten findest, muss den der Tierschutzverein hinter Tupfing,
muss er nehmen,
wenn er so einen Vertrag hat, auch nehmen. Okay. Und dann wird es blöd, weil häufig haben diese Tierschutzvereine gar nicht die Erlaubnis. Also wenn du als Tierheim agierst, brauchst du ja eine Erlaubnis und da steht drin, mit was für Tieren du dich beschäftigen darfst. Und wenn da eben Schnappschildkröten nicht drinstehen, muss die woanders hin und dann muss der Tierschutzverein zahlen. Was dann halt in der Regel bedeutet, dass wir meistens kulanter sind, weil wir ja wissen, wie die Situation der Tierheime ist und da über Pauschalen abrechnen. Also wir bleiben auf Kosten sitzen und die Tierschutzvereine zahlen unterm Strich drauf.
Jetzt sagst du Elefant, du hast ja immer so schöne Anekdoten. Hast du noch ein paar Fälle von Fundtieren, an die du dich erinnerst, die irgendwie spektakulär waren oder komisch oder gefährlich?
Nee, gefährlich hatten wir jetzt noch nie.
Der Puma war nicht gefunden, ne?
Wie war nein, das? der ist von der Polizei beschlagnahmt worden. Also klar haben sie ihn auch gefunden, weil eben dieses Auto aufgefallen ist und da eine Riesenkiste drin war, die aussah wie ein Sarg. Und in dieser Kiste war ein Puma drin, aber das ist, hat nichts mit einem verlorenen Tier zu tun.
Die Schnappschildkröte war ein gefährliches Tier.
Ja, wir haben zum Beispiel den Eugen. Das war eine Geierschildkröte aus dem Dornacher Weiher damals, schon viele Jahre her, der da gefunden worden ist. Wir haben immer wieder Schnappschildkröten. Ein Tier war ganz spannend. Das ist in Nordbayern gefunden worden. Unter einem Auto, also im Dorf, und ist dann von der Polizei gesichert worden und erstmal in die Ausnüchterungszelle gekommen. Fand ich ganz cool.
Ach so, und es gab keinen anderen Platz zum Aufbewahren.
Genau, okay. Also bis sie es eben zu uns anbringen konnten oder liefern konnten. Und weil der eben so schlechte Laune hat, ist er benannt worden nach einem Fußballspieler, der einem anderen Fußballspieler mal was abgebissen hat. Oh. Ich komme aber nicht mehr, Suarez. So kam der dann zu uns oder was hatten wir denn noch? Häufig haben wir auch Tiere, die gar nichts mehr tun können, weil sie im Winter gefunden werden. Da hatten wir vor ein paar Jahren lustigerweise mehrere Königspythons in einem Waldstück. Da ist natürlich der Verdacht dann schon naheliegend, dass die rausgeschmissen worden sind.
Ja. Was würdest du sagen, so vom Verhältnis, werden die mehr ausgesetzt oder büchsen sie mehr aus, so generell die Tiere?
Also wenn du mehrere Tiere gemeinsam findest,
ist ausgesetzt.
Da hat nicht einer gesagt, komm, wir gehen nach Panama und die ganze Gruppe haut ab. Das ist dann schon so, oder wenn du ein Tier kriegst, das hatten wir einmal einen riesigen Netzpython, der in Wunsiedel in einer Schachtel vorm Tierheim abgestellt worden ist, also in so einem Umzugskarton.
Er ist nicht selber umgezogen, verstehe.
Da ist klar, da hat jetzt jemand sich seines Tiers entledigt, und deswegen auch eben dieser Unterschied zwischen ausgesetzt und Fundtier, weil ein ausgesetztes Tier wird auch rechtlich völlig anders behandelt.
Aber sind es mehr Fundtiere bei euch oder ausgesetzte Tiere?
Ja, es sind viel mehr Fundtiere. Da merkt man einfach aber auch, dass die Bevölkerung mit offeneren Augen durch die Gegend läuft. Und gerade wenn du so Fundtiere immer wieder kriegst, das sind so bezaubernde Erlebnisse und Gespräche, die sich da entwickeln, weil die Leute wirklich sehr besorgt sind. Ich kann mich an einen jungen Mann dieses späte Frühjahr erinnern, mit dem habe ich dann noch hier vorm Haus eine halbe Stunde auf der Treppe gesessen und gequatscht, weil der so nett war. Und seine Frau rief zwischendrin an, ob er das Tier gut untergebracht hat. Und also ganz, ganz lieb. Oder auch dieses Jahr ein älterer Herr, der eine Landschildkröte gefunden hat. Du hast ihm förmlich angesehen, wie begeistert er von dem Tier war. Und es war ein ganz, ganz toller Nachmittag, den ich mit dem Herrn verbracht habe, mit einem Tässchen Kaffee und einem Ratsch.
Also da ist schon mehr Bewusstsein da und du sagst einfach, ja. es sind einfach wahrscheinlich auch weniger ausgesetzte Tiere geworden, weil es mehr Bewusstsein auch gibt und mehr Tierschutz, ne?
Ja, wobei ich glaube, die Idioten gibt's immer, gab's immer und wird's immer geben. Die sind aber nicht repräsentativ für die Masse der Tierhalter. Trotzdem hat man manchmal schon den Eindruck, dass Tierhalterinnen und Tierhalter auch ganz froh sind, wenn vielleicht so ein Raufbold von Schildkrötenmännchen gar nicht erst wiedergefunden wird. Na, weil die ja häufig kaufen die Leute 2, 3 Tiere beim Züchter, glauben, sie haben jetzt da eine harmonierende Gruppe, dann sind es 3 Jungs und du hast Krieg im Garten. Und wenn da einer abhaut, ist man vielleicht ganz froh. Aber wir hatten auch schon durchaus Menschen, die zu Tränen gerührt waren, weil sie ihr Tier wieder gekriegt haben.
Ja, Gott, hoffentlich. Weil du, jetzt zum Stichwort Idioten fällt mir noch was ein. Ich war mal im Tierheim, um da einen Igel abzugeben und hat mir ein Pfleger eine Geschichte erzählt von einer Frau, die auch einen Igel gut gemeint hinbringen wollte, den sie gefunden hat. Hm. Und die hat ihn in der Plastiktüte im Bus transportiert. Hm. Und der ist auf dem Weg dahin erstickt. Hm. Gut gemeint ist nicht...
Ist nicht immer gut gemacht. Ich meine, wir haben dieses Thema auch häufig, gerade wenn Wasserschildkröten gefunden werden, dass die Leute natürlich nicht wissen, wie man die jetzt am besten transportiert und sie glauben, sie müssen dann mit
Wasser,
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit so einer Riesenwanne mit Wasser durch die Gegend fahren. Da beraten wir natürlich genauso wie beim Einfangen. Das ist doch völlig.
Also am besten bei euch anrufen.
Ja, aber nur wenn es ein Reptil oder eben was ist, was auch in unser Portfolio passt. Bitte.
Und was ist denn unser Fundtier des Monats, Markus? Das ist, was zur Vermittlung steht.
Das letzte Fundtier, das reinkam, war eine Wasserschildkröte. Ich kann dir aber gar nicht mehr sagen, welche Art. Somit ist es jetzt doof, die anzupreisen, weil die Leute nicht wissen, auf was sie sich einlassen. Aber wir haben jedes Jahr hunderte von Fundtieren. Also drum muss
die
ich auch
nicht abgeholt werden vorher.
Genau, die anfangs gemachte Zahl ein bisschen korrigieren. Die 500 bis 800 sind reine Fundtiere. Und insgesamt können es bis zu 2.500 Tiere sein, die wir schon in einem Jahr aufnehmen mussten. Aber im Schnitt sind es so 1.000 etwa, die reinkommen und durchlaufen.
Aber hast du denn ein Fundtier, was schon ja, lange da ist, was unbedingt mal vermittelt werden sollte?
Ja, Dutzende von Schildkröten. Also
immer wieder Schildkröten.
Immer wieder Schildkröten. wir haben auch, glaube ich, noch ein paar Königspythons, die mal als Fundtiere reinkamen. Da ist Tür und Tor geöffnet. Wir hätten, glaube ich, auch noch den aus Wunsiedel stammenden Netzpython, aber der ist in Bayern ja verboten.
Aber wenn uns jemand hört aus einem anderen Bundesland.
Ja, da gibt es ja nicht mehr so viele, wo man die halten darf, aber wenn jemand eine Erlaubnis hat, sehr gerne.
Wie ihr richtig reagiert, wenn ihr ein Fundtier habt, dann schaut doch auf die Seite von der Reptilienauffangstation. Das steht bei Ich habe ein Tier gefunden, da könnt ihr das nachlesen. Und es gibt auch eine Seite, wenn euch euer Tier entlaufen ist. Das stelle ich alles in die Shownotes rein.
Genau, und es gibt eine ganze Reihe von Facebook-Gruppen zum Beispiel, die sich um Fundtiere kümmern. Also wenn wir ein Fundtier posten, wird das auch schon automatisch netterweise von diesen Gruppen wieder aufgegriffen und auch in ihre Gruppen gestellt. Das ist ein ganz, ganz toller Service, der durchaus auch hilfreich sein kann. Was mir aber noch einfällt und was wichtig ist, wenn, angenommen, du findest jetzt eine Schildkröte, dann ist es immer gut, ein paar Zettel aufzuhängen, dass man das Tier gefunden hat und wo es ist. Mhm. Ne? Weil ganz oft haben wir Tierhalter, die dann wirklich so ein Zettelchen gesehen haben und innerhalb einer Stunde dastehen, ihr Tier wieder abholen. Mhm. Das ist natürlich das Beste, was passieren kann.
Das habe ich bei meinen Katzen auch immer gemacht, so ein Wanted-Schild verteilt im ganzen Viertel und das hat ja meistens funktioniert.
Ich hatte mal eine zahme Krähe und der ist auch mal spazieren gegangen, da habe ich halb Giesing voll gepflastert und habe ihn darüber auch wiedergefunden.
Ach, hat den jemand mitgenommen?
Den hat jemand gefunden und mitgenommen und ich durfte dann mein Baby wieder abholen.
Oh, schön. Ja, und heute gibt es Facebook und andere Möglichkeiten der Vernetzung.
Genau, ja. Zusätzlich. Aber so ein Zettel ist trotzdem immer gut.
Analog ist immer gut.
Man muss ja auch dran denken, es gibt ältere Menschen, es gibt Menschen, die in den sozialen Medien jetzt nicht so präsent sind, die das vielleicht auch nicht wollen. Und auch da sollte man vielleicht dran denken und vielleicht doch mal Zettelchen aufhängen.
Immer gut.
Und es gibt ja auch so schöne Nachbarschaftsgruppen.
Nebenan.de
zum Beispiel. Nebenan.de zum Beispiel, genau. Finde ich durchaus einen sehr positiven, ein positives Medium, wo man sowas eben auch nochmal, publizieren kann und die stille Post tut ein Übriges. Also wenn dann eben jemand sagt, du pass auf, du suchst doch deine Schildkröte, ich habe da gelesen.
Genau.
Und das ist sehr, sehr positiv, das kann sehr viel Positives bewirken.
Ja, gemeinsam geht's besser, genau.
Genau.
Bei uns geht's weiter, Markus, nächstes Mal mit dem Thema clean oder naturnah. Welche Terrarienhaltung ist besser?
Heißes Thema. Ja, da freue ich mich schon drauf.
Okay.
Und verspreche jetzt schon, dass ich mich sehr beherrschen muss, um da nicht emotional zu werden.
Oh, da bin ich aber auch gespannt. Wir freuen uns auf alle Fälle, wenn ihr dabei seid. Und deshalb abonniert am besten unseren Podcast Wissen schützt Tiere, zum Beispiel bei Spotify und Apple, damit ihr keine Folge verpasst. Ja, dann sage ich Tschüss, Markus, Servus und bis zum nächsten Mal.
Einen schönen Nachmittag dir.
Tschüss.
Ciao.
Reptilien-Auffangstation München, der Podcast.